ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Birgit Steinbusch.
Mit Gail Tufts. Eine Amerikanerin in Berlin seit über 30 Jahren. Entertainerin, Sängerin, Autorin und natürlich diese charmante Sprachmischung Denglisch. Mainz ruft Berlin. Hallo.
Guten Tag, hello.
Hello. Kurz vor der US-Wahl. Hast du ja. schon gewählt?
Ja. Ich habe schon gewählt, weil mit Briefwahl, man möchte das ein bisschen, so sagen wir, früh genug. Ich wähle in New York, was für die Präsidentschaft nicht so wichtig ist, aber für die Senat und die Abgeordnetenhaus ist auch nicht unwichtig.
Für die Präsidentschaft nicht so wichtig, weil New York eh demokratisch
ist?
Genau,
so ist es.
Und da du auch in deinem Programm Please Don't Stop the Music sagst, The Orange Monster ist wieder da, ist natürlich klar, ja, deine Stimme ist für Kamala Harris.
Ja, natürlich. My God, yes. Es ist längst Zeit, dass wir eine Präsidentin haben. Wir haben das nie gehabt. Kann man das vorstellen? Wir haben nie eine Frau als unsere Chefin. Das ist langsam Zeit dafür. Und es ist einfach, sie ist eine neue Generation. Es ist so klar für mich, das ist so ein Wahl zwischen nicht nur Mann und Frau oder Schwarz und Weiß, alt und jung, aber es ist irgendwie, you know, Straftäter gegen Rechtsanwälten. Und ich denke, oder einfach Vernunft, oder die Messlatte ist relativ niedrig. Sie spricht in voller Sätze. Und sie machen Sinn.
Macht es dich nervös, dass das Rennen so knapp ist?
Ja. Ich habe wirklich die beste, auf Englisch, wir benutzen den Begriff deutsche Angst. Man sagt wirklich German Angst.
Und die ist
als
da.
Als Begriff. Und ich habe das. Ich finde, das ist ein großer Moment in die Geschichte nicht nur von Amerika, aber von der Welt. Dieser Rechtsruck, das wir sehen, auch hier in Europa, ich bin wirklich baff, weil, klar, ich bin 1906 geboren, ich glaube, wie viele meiner Generation, wir haben gedacht nach dem Mauerfall, hey, wir haben das in Frieden geschafft, die Mauer ist unten, so, kein kalten Krieg mehr. Naja, jetzt haben wir den Salat. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu früh gefreut und ja, ich sehe die Welt sehr prekär auf viele verschiedene Ebenen im Moment.
Du hast die doppelte Staatsbürgerschaft seit 2016 oder nach 2016.
Ja, 2017, genau.
Ja, nachdem Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde.
Ja, weil ich habe realisiert, wie wichtig es ist, wählen zu gehen. Und damals war ich schon 23 Jahre hier und zahle meine Steuern und so weiter und möchte ein Teil dieser Gesellschaft sein. Und habe realisiert, ich kann aber hier nicht wählen. Und dann habe ich die Staatsbürgerschaft-Prozess angefangen. Es ist ein sehr interessanter Prozess. Es war sehr emotional und es war natürlich manchmal sehr witzig. Aber der hat eine große Bedeutung in meinem Leben doch, endlich Deutsch zu werden.
Was war denn emotional?
Es gibt diese wunderbare amerikanische Buch von Tom Wolfe, You Can't Go Home Again. Und ich glaube, ich habe nie eine große Fantasie, oh, wenn ich in die Rente gehe, gehe ich zurück oder oh, nee. Aber da war etwas, wo mein Wurzel war im Werk. Ja, so, okay, ich mag diesen Schritt. Es war vielleicht auch etwas mit Erwachsen, endlich erwachsen zu sein. Ich glaube, wie alt war ich? Ich war schon 56 oder so. Okay, jetzt bin ich erwachsen.
Und was war witzig?
Ich sage die Einbürgerungstest. Es gibt eine Multiple-Choice-Test. Alle müssen das machen. Es ist ein sehr komplizierter Prozess, was vielleicht auch wichtig ist, mit verschiedenen Stufen. Aber es gibt auch einen Test. Man kann das vergleichen mit the Führerscheintest, the Theorie-Teil von dem Führerscheintest, wo man muss einfach 300, es gibt einen Fragenkatalog von 300 Fragen über Deutschland und Geschichte, die deutsche Seele, Tugende. Ja, natürlich kenne ich wie viele neue Bundesländer und was ist ein Kehrwoche? Dinge, die man irgendwie. Aber es gab andere Dinge, wo ich habe echt gedacht, die Leute diese Test gemacht. Es gibt eine Multiple Choice zum Beispiel. Das heißt, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht und in die Rente geht, was bekommt man als Deutscher dann? Und die Antworten war A, Ausbildungsgeld, B, Rente, C, Übergangs etwas und D, nix. Okay, das ist Realsatire.
Das ist sehr gut,
sehr gut.
Im Präsidentschaftswahlkampf ist ja vieles erstaunlich für uns. Also es gibt große Unterschiede. Der Ehemann von Kamala Harris erzählt auf großer Bühne von ihrem ersten Date. Vizepräsidentkandidat Tim Walz von all den Schritten, um Kinder zu bekommen. Ja, das ist hier undenkbar, irgendwie bei Olaf Scholz oder Annalena Baerbock. Aber das Persönliche, das Emotionale ist da normal.
Oh ja, das, ich habe das immer gedacht, als ich Kamala Harris hat manchmal zu Joe Biden gesagt, I love you, Joe. Ich habe gedacht, kannst du das vorstellen? So, heute sowieso nicht, dass Baerbock sagt irgendwie zu Habeck, I love you, Bob. You know, it's not gonna happen. Und, oder Merz sagt zu Frau Merkel, I love you, Angie. Nee, es wird nicht passieren. Oder dass Merz fängt an, wie Trump einfach, statt Fragen zu antworten, er fängt einfach an zu tanzen.
30
zu
Minuten.
30 Minuten, weißt du, so alles von Wagner bis Rammstein, von Helene bis Andrea, von Tagen wie diese zu, ich weiß nicht was. No, so, nee, ich glaube, das wird nicht passieren hier.
Kamala Harris hat auch gesagt, dass sie eine Glock besitzt, ja, also eine Waffe. Und wenn ein Einbrecher kommt, würde sie ihn erschießen.
Ja. Bei Oprah Winfrey übrigens, so auf ein Nachmittags-Talkshow, wo man denkt, okay, das ist, it's America. Ich bin oft gefragt, was der Unterschied ist zwischen unseren zwei Ländern. Und ich sage oft, es ist die Frage mit der Glas. Ist der Glas halb voll oder halb leer? Und hier in Deutschland, wir sagen meistens scheiß Glas. Aber in Amerika ist es überhaupt kein Glas, es ist Plastik. Und wir werfen es weg und dann wir erschießen es. So ist es in Amerika. Amerika hat so ein wahnsinnig Waffenlobby. Ich verstehe es auch nicht, weil jeder Bundesstaat ist anders. Ich komme aus Massachusetts, wir haben nie eine Waffe im Haus gehabt, weil es ist nicht erlaubt in Massachusetts. Wir brauchen es auch nicht. Es gibt keinen, ich weiß nicht, Tiger oder Bären oder ich weiß nicht was. Cowboys, nee. Ich habe das nie verstanden.
Und Donald Trump erleben wir ja sehr unberechenbar und zügellos, also große Schlagzeilen hat gemacht die Aussage, ja, Einwanderer würden Katzen und Hunde essen. Und es gibt einen Podcast, Amerika, wir müssen reden, Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni, zusammen mit seiner Frau Jiffer Bourguignon. Sie ist Journalistin, sie ist Amerikanerin und sie sagt da, ich schäme mich manchmal für mein Heimatland. Kannst du das Gefühl nachvollziehen?
Ja, absolut. Da war auch in die Süddeutsche diese Woche ein sehr interessanter Artikel von Percival Everett, der Autor und Professor. Und er hat mit verschiedenen, Jonathan Franzen zum Beispiel und Siri Hufstedt, auch gefragt, so wie ist die Gefühl zu den Heimatmomenten? Und die haben alle gesagt, ja klar, wir schämen uns für Donald Trump. Wie kann man das nicht machen? Es ist peinlich. Es ist, ich sage immer, vergessen nicht bitte, dass Donald Trump, bevor er Präsident war, er war ein Reality-TV-Star. Er war 22 Staffeln lang auf einer Reality-TV-Show namens The Apprentice. Er hat ein Millionär gespielt. Ich meine, er hat dieses Geld irgendwann gehabt. Aber ich lebte in New York in die 80er Jahre und Donald Trump war eine Witzfigur. Er hat ein Spiel gespielt. Und Amerika liebt dieses Spiel. There's no, manchmal, ich denke, die Nationalmotto unseres Landes ist nicht in God we trust, wie auf unsere Dollarschein. Es ist eigentlich, there's no business like show business. Und für viele Leute, Trump liefert ein gutes Show. Und es gibt ein bestimmtes Zynismus auch, möchte ich sagen, wo Leute sind ein bisschen so, ich habe nicht genug, ich habe es nicht geschafft, denn du solltest das auch nicht schaffen. Was wirklich tragisch ist, es ist viele weiße Leute, es ist viele Leute aus Kleinstädten oder, aber ich habe immer das Gefühl, die sind die Kids in High School, die so ein bisschen ignoriert waren. Und die fühlen sich ignoriert seitdem, die sind verbittert und die möchten, dass niemand anders gut geht. Und niemand möchte Steuern zahlen. Ende, Punkt, aus. Das ist auch, verstehe ich auch nicht. Ich meine, ich möchte auch nicht viel Steuer zahlen, aber auf die andere Seite, wir wohnen in einer Gesellschaft und wir tun das füreinander. Es ist nicht, für mich, es ist nicht, okay, wer kriegt die meiste Geld, die meisten whatever, gewinnt. So ist, für mich das Leben ist nicht so und es ist wirklich so eine moralische Frage. Deswegen, ich bin sehr emotional, wenn ich denke darüber. Es ist echt, hey, what the fuck is going on? Warum, wie sollen wir leben? Und das für mich ist diese existenzielle Frage mit der Wahl an Dienstag.
Mittlerweile ja schon ewig in Berlin, aber aufgewachsen in Brockton, einer kleinen Stadt nähe Boston in den USA. Der Vater Barkeeper, Mutter Supermarktkassiererin, ein Bruder, eine Schwester und sie die Jüngste.
Ja. That's us. That's Familie Tufts. Yeah.
Und Sie beschreiben es so, es fehlte uns an nichts, aber wir mussten schon Ende des Monats aufs Geld gucken.
Ja, das war immer so. Meine Eltern waren nicht besonders gut in Planen. Die waren immer ein bisschen überrascht, dass die Stromrechnung kam oder ein Gespräch mit die Lehrer oder etwas sein sollte. Aber die waren sehr liebevoll und wir haben viel Spaß, lots of Spaß, lots of Liebe und ja, aber es war nicht ohne. Die waren so working class parents und ich sehe das in mein Bruder ist auch so ein bisschen planlos durch das Leben gegangen. Aber dann irgendwann er hat seinen Sohn gehabt und dann das war seine Richtung. Aber es hat gedauert, bis er 45 war, dass er seinen Weg gefunden hat. Dann auch natürlich auch in einen Ort, wo ich komme, ist viel Alkohol, Alkoholismus. Das gibt viel Drogenmissbrauch in meinem Staat. Und mein Kleinstadt, wo ich war glücklich oder ich habe das Gefühl, ich habe Glück gehabt, da rauszukommen. Ich war wirklich Streberin, ich habe ein Vollstipendium für die Uni. Ich war die erste in meiner Familie in die Uni, und einfach wegzugehen, weil ich habe wirklich befürchtet, dass ich würde vielleicht nicht so glücklich enden dann.
Und Ihr Vater hat Sie schon als Vierjährige mit in die Bar genommen. War das so eine ganz normale Kneipe oder war das was Schillerndes?
Nee, Schillerndes war es bestimmt nicht. Es heißt The Maple Alley's, The Maple Lounge, weil es war der Bar, der Kneipe, neben der Bowling Alley. So, es war ein Bowlingbahn. So wirklich so ein Kneipe. Wenn jemand der Sitcom Cheers kennt, es war ein bisschen wie Cheers. Es war so einfach, so die Leute gehen da so jede Woche und kommen vorbei und trinken ein Bier unterwegs nach Hause oder Kegelverein meine ich. Ja, hat man ein Drink gehabt in Maple Alley. Mein Vater war sehr gesellig und er war sehr witzig. Die Leute haben gemocht sehr. Und ich konnte dann da so nachmittags sitzen auf der Tresen und ich konnte relativ früh lesen. Meine Mutter war eine Leseratte und hat mir die Liebe für Bücher ganz früh gegeben. Und mit 3 oder so konnte ich lesen. Und mein Vater dachte, das war toll. So, ich habe einfach die Sports. Er hat mit mir die Sportseiten gegeben. Und ich habe das vorgelesen und die Leute haben dann applaudiert. Ich fand das toll. Mit 3.
Der erste Applaus, oder? Die erste Bühne.
Ja, ja, ja. Ich habe einen ersten Applaus und dann ein Ginger Ale bekommen nachher. Vielleicht auch nicht so gesund, aber immerhin.
Und Sie durften das Kleingeld vom Boden aufheben für Ihr Sparschwein.
Ja. Weil natürlich, das war so abends natürlich, waren die meistens Männer da und die waren dann so besoffen und die haben so Geld aus den Taschen verloren. Und ich durfte dann Samstagmorgen mit meinem Vater, er ist gegangen zu reinigen. Und ich durfte alles, was sie finden, auf dem Boden nehmen. Und es war immer so $5 oder so, was für in 1964 oder so viel Geld war.
Als erste Gage für eine Dreijährige,
oder? So, the Weg war klar.
Wir haben schon einiges über die Kindheit und Heimat gehört. Brockton, kleine Stadt in der Nähe von Boston, wo Sie aber auch nach der Schule weg wollten. So das Gefühl, ich muss hier raus, das tut mir nicht gut. Und Sie sind nach New York gegangen, haben da eine Ausbildung gemacht, Schauspiel, Gesang, Tanz, also bereit fürs Musical.
Ja, das ist die Ausbildung. Ich war als Schauspieler, ich war in New York University. Und wenn man Schauspiel studiert, studiert man alles in Amerika. So singen, sprechen, bewegen, so tanzen, aber so Ballett und alles. Und aber auch, wie man ein Lichtpult betätigt oder eine Pressemeldung schreibt. Ich habe eine wirklich gute Ausbildung gehabt, was mich wirklich bis heute gut ausgerüstet gehabt hat. Wir haben fantastische Dozenten gehabt. Wir waren eine Gruppe, es hieß The Experimental Theater Wing. Und es war eigentlich ein Testprogramm. Und ich war für 4 Jahre, es war nur für meinen Bachelor, für vier Jahre mit 14 anderen Studenten. Und wir sind zusammen. Es war wie eine Akademie. Und wir haben wirklich Crème de la Crème mit Leuten studiert. Und das war ein absolut Luxus, weil die Dozenten haben mit uns ausprobiert. Und wir dürfen viele wilde, tolle Sachen machen.
Aber da zu lernen, kostengünstig, sparsam eine eigene Show produzieren zu können, das ist schon cool, oder? Das hilft Ihnen bis heute.
Ja. Als ich erstmal nach Berlin kam, ich war für eine Weile mit einer Tanztheater-Company, denn als ich angefangen habe, meine eigene Arbeit hier zu machen, das war West-Berlin damals, und ich habe in Kreuzberg ein Theater gemietet für 75 Mark der Abend, inklusive 4 Lichter, 1 Lichttechniker und das Schlüssel zum Draußen-Klo im Hof. So, ich war gut bewappnet, als ich hierher kam.
Und jetzt die Show, die aktuelle, Please Don't Stop the Music.
Ja. Und ich produziere das selbst noch. Ne? Das ist etwas...
Auch wieder?
Ja. Ich habe immer seit Jahren, seit ich hier bin, so 30 Jahre, ich schreibe und produziere. Ja, das ist etwas, ich bin unabhängig dadurch. Das hat mich wirklich geholfen durch die ganze Pandemie und so weiter. Okay, denn wir wissen, ich mag das zusammen mit meinem Team. Wir sind ein kleines Team. Und man weiß, okay, wie kommen wir durch mit dem Budget, das wir haben? Und how do you make so viel Magie mit wenig Zeug? Ja, ich probiere wirklich authentisch zu sein auf der Bühne. Ich probiere aber trotzdem ein bisschen Glitz und Glamour. Alle diese Disco-Kugel übrigens, das wir gehabt, wir haben die in Zusammenarbeit mit Theatern hier in Berlin. Die Komische Oper, der Friedrichstadtpalast, mein Produzent Lutz Gajewski hat einfach angerufen, hat gesagt, die sind alle Theatern, wo ich habe irgendwann gearbeitet, und hat gesagt, wir brauchen ein paar Disco-Kugeln. Mein Regisseur Christopher Töller hat gesagt, Disco-Kugel wird toll. Die waren in der Lage, die haben die nicht benutzt im Moment, und die haben uns einfach etwas wie, ich glaube, wir haben 47 verschiedene Disco-Kugeln bekommen. Eine von der Friedrichstadtpalast, das ist so groß wie ein kleiner Raum. Ist toll, es glitzert viel.
Und die Toilette ist aber mittlerweile auch im Gebäude, oder?
Yes. Well, sagen wir so, ich arbeite in der Bar Jede Vernunft, wunderbare Spiegelzelt in Wilmersdorf hier in Berlin. Man ist immer noch in einem Container oder ein Zirkuswagen. Es ist eine abenteuerliche Leben. Aber ich freue mich sehr, wenn ich spiele. Zum Beispiel im Moment spiele ich die Hauptrolle in das Musical Hello Dolly in Theater Bremen. Und da im Staatstheater zu arbeiten, das ist ein super Luxus für mich. Wenn ich habe ein Masken Bildnerin und mein Kostümleute und ein Inspizierten, das sagt, Frau Tafts, 5 Minuten bitte, Frau Tafts, ich liebe es.
Du lebst seit über 30 Jahren in Berlin und beschreibst in deinem Buch American Woman 15 Dinge, die du an Deutschland magst. Luft schnappen, spazieren gehen, da bist du dabei.
Ich bin sowas von dabei. Stoßlüften finde ich auch. Natürlich haben wir alle über die Pandemie auch gelernt. Aber ich habe das vorher. You know, jeden Morgen einfach aufstehen, Fenster weit offen, irgendwelche Lieder anmachen, tanzen für mindestens 1 oder 2 Lieder durch. Und so, ich schmeiß meine Klamotten weg. Ich fühle mich gut, denn nachher meine Endorphine tanzen und meine Nachbarn sind auch glücklich.
Du magst Apotheken bei uns.
I love the Apotheker hier. Die sind so schön. Leider, wir kriegen auch diese große, ganz schicke Apotheken, aber diese alte Apotheken mit die vielen verschiedenen kleinen Holz...
Schubladen.
Oh Gott, I love them so much. Und ein richtiger Krug mit Wasser drin, wo man kann sofort die Schmerzmittel nehmen. Toll. Finde ich schön. Aber bis heute, I love my Apotheker. Das ist wirklich... In die Apothekenumschau übrigens.
Du hast ein Interview gegeben in der Apotheke.
Besser als in der Vogue, sage ich so. Wer braucht die Titelblatt von die Vogue? Ich war in der Apothekenumschau. You know, wir sagen immer, die Zeiten sind hart in Deutschland, alles ist teuer, aber die Apothekenumschau ist informativ und umsonst. Und ich habe viel gelernt mein Deutsch irgendwie learning by doing. Man hört das nicht mehr, aber ich habe mein Deutsch irgendwie so nebenbei gelernt, und die Kreuzwert Kreuzworträtsel in die Apothekenumschau. Man lernt sehr interessante Begriffe wie Leberzirrhose. Schön, Ampulle. So schöne, schöne Worte.
Und du liebst die Tagesschau. Susanne Daubner. Ja, 20 Uhr it. Und du bist glücklich.
I love it. Ich bin wirklich, dieser Punkt, bung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist so schön, es ist so bodenständig und sachlich. Es ist nicht diese crazy Lichtshow, das wir kriegen in Amerika. Und Leute schreien einen an in dieser Today in Afghanistan, today in Iran. In diese schreckliche, durch die Nase. I mean, ich merke das mit mir auch, wenn ich in Freunde in Amerika entweder sprechen oder FaceTime oder etwas mit meiner Schwester. Dann ich spreche mit, how you doing? It's so great to see you. Und wenn ich hier spreche, dann spreche ich so. Und wenn ich Susanne da höre, dann bin ich auch ein bisschen berührt, was in dieser crazy fucking Welt ich brauche. Ich brauche meine Susanne Daubner. Sie ist ein bisschen wie die Passionsbluter unter die Journalisten hier.
Was bleibt dir fremd an Deutschland?
Manchmal ein bisschen Geschlossenheit gegenüber. So ein bisschen, so in Amerika, you know, jede Deutsche würde sagen, wir sind oberflächlich, weil wir sagen, hey, how you doing? Oh, great, nice to see you, so great to see you, you look great. Es ist nur ein bisschen, das macht das Leben ein bisschen leichter. Und hier ist so ein bisschen so, hey, wie geht's? Muss ja. Es ist so, müssen wir. You know, es könnte ein bisschen optimistischer. Das ist ein Ding. Und ja, man sagt 10-mal nein, bevor man ja sagt. Weil ich habe das gelernt im Bett. Vielleicht ist es ein Berlin-Ding auch. Haben Sie, nee. Können Sie, no. Können wir, nein. Und dann, aber man muss einfach hart bleiben, habe ich realisiert. Und dann irgendwas, naja, gucken wir.
Als Kind hast du zu Hause in Brockton, nähe Boston, in der Kneipe, in der dein Vater als Barkeeper gearbeitet hat, den Leuten aus der Zeitung Sportartikel vorgelesen. Er war stolz, du warst stolz, dass du das kannst. Und so schließt sich der Kreis. Du lebst in Berlin schon lange mit einem Bremer zusammen. Er ist Werder-Fan. Und du bist es auch.
Das ist nicht ein leichtes Leben.
Absolut,
ja. Es hat Aufs und Abs, sagen wir so. Aber Bremen-Fans, ich habe auch, weil ich spiele in Bremen im Moment, dass der Stadion da direkt in die Stadt ist. Und man sieht am Samstag, wenn die Leute kommen in ein Heimspiel, obwohl die werden verlieren. Wir wissen das auch dieses Jahr, wenn die zu Hause sind. Aber okay, es gibt so eine, der Fanbase ist so freundlich und so familiär. Das finde ich wirklich toll. Und die erinnern mich ein bisschen an the Boston Red Sox, unsere Baseballmannschaft, weil meine Familie war auch sehr Sport, Big Sport Fans. Und mein Vater hat, Boston hat wirklich treue Fans, auch the Basketball Team, the Boston Celtics and the Baseball Team, the Boston Red Sox. Und die sind wie Werder Bremen. Wenn die grandios sind, sind die grandios. Und wenn die nicht sind, dann sind die wirklich herzensbrechend. Man muss viel aushalten.
Du bist ja hier richtig dabei, ja? Bist du schon mal im Stadion?
Ich war noch nicht im Stadion. Ich habe auch gedacht, Mann, ey, ich spiele seit 2 Saisons Hello Dolly da. Ich möchte irgendwann so, ich weiß nicht, in der VIP-Lounge kommen oder so. Aber ich habe Thomas Schaaf kennengelernt. Und ich habe die ganze Mannschaft ein Morgen, die haben immer in Parkhotel, ein wunderbarer alter Hotel in Bremen, immer gefrühstückt vor dem Spiel. Und ich war da, ich glaube, ich habe in der Talkshow gemacht oder etwas. Und morgens dann, ich war da mit meinem Mann und wir haben die gesehen. Alle. Und das war, als Frinks da war, Miro Klose, so dieser Team. Und mein Mann, es ist, als ob er The Beatles gesehen hat. Das war so, er war echt so plötzlich 6 Jahre alt. Ich war total verliebt in ihn noch einmal.
Ja, und Sie haben ja auch jetzt im Pokal gewonnen. Sie sind eine Runde weiter. Ja,
so
also
ist es.
Erstmal ist das Leben schön.
Ich liebe Fußball sowieso. Es ist Amerikaner, besonders meine Generation. Wir haben Soccer, hatten wir keine Ahnung gehabt. Pele war da, mein Vater hat ihn auch geliebt. Aber damals die New York Cosmos, das war nicht wirklich so populär. Und Frauenfußball war überhaupt nicht populär, als ich in die Schule war. Leider. Und als ich erstmal hierher kam, I love am Radio besonders. Ich liebe die Live-Konferenz zu hören. Es hat mir eine Weile gedauert zu realisieren, es war in verschiedenen Orten. gleich. Ich habe erst mal gedacht, mein Gott, das ist spannend. Dann habe ich realisiert, ah, es sind verschiedene Orten. Aber bis heute, ich liebe das, auf einen Samstag Fußball zu hören.
Und dann bist du aber ganz vereinsunabhängig Jürgen Klopp-Fan. Du magst seine Wutausbrüche. Echt? Ich finde die eher beängstigend.
Ja, komm, ich finde, er ist immer so emotional, weil wenn es war nur Wutausbrüche ohne diese Liebe, weil diese Liebe, man hat es in Liverpool gesehen, wie verliebt die alle waren in ihn, aber jetzt mit Red Bull ist das ein bisschen so money, 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 sind wir alle ein bisschen enttäuscht, aber ich habe einfach diese Dinge, er war so Vollblut, es war ein bisschen wie ein Theaterliebhaber, so jemand, der voll und ganz so ein Bühnentier, er war ein bisschen so einfach voll da für seine Mannschaft. Das fand ich toll. Aber ich finde ihn, I like the Jürgen Klopp, so die Ära von die Brille und bevor die Zähne, weil die sind alle ein bisschen scary im Moment. Aber okay.
Es gibt das Buch von dir, American Woman, du vorne drauf als Freiheitsstatue und der Untertitel How I Lost My Heimat and Found My Zuhause, wie ich meine Heimat verloren habe und mein Zuhause gefunden habe. Also USA, Heimat verloren, Deutschland, Zuhause gefunden. Und du beschreibst da auch, wie es jetzt ist, wenn du Familie, Freunde besuchst. Schon ein bisschen traurig. Du fühlst dich dann als Besucherin.
Ja, ich wohne ganz lange weg. Ich bin weggegangen mit 17. Mein Vater war gerade gestorben. 3 Wochen vor Semesterbeginn. Ich habe dieses Vollstipendium bekommen von New York University. Meine Eltern waren super stolz. Ich war so glücklich, dass ich in dieses Programm kam. 3 Wochen vorher, total unerwartet, starb mein Vater an einem plötzlichen Herzinfarkt. Und wir waren alle in Schock. Im Nachhinein denke ich, vielleicht sollte ich ein Semester frei nehmen oder etwas. Aber auf die andere Seite, mein Vater hat zu mir gesagt, ich weiß nicht warum, so aber ungefähr einen Monat vorher, egal was passiert, du gehst in der College. So, ich war so, okay, dann mag ich das. Und ich war seitdem unterwegs. Ich war nach New York und dann ich habe gearbeitet und ich habe wirklich Glück. Ich habe einfach, dann war ich unterwegs mit einer Theatertruppe, dann die nächste Theatertruppe, dann eine Tanztheatertruppe. Dann bin ich irgendwann nach Europa gekommen. Eine Ding ist nach die andere gekommen. So, ich bin relativ lange weg von zu Hause. Und wenn ich nach Amerika, es ist immer, es ist kein Urlaub für mich. Ich gehe zurück, einfach Familie zu pflegen und Freundschaften zu pflegen. Meine Familie ist auch, ist es nicht so easy. Ja, wir haben Drogen- und Alkoholprobleme in unserer Familie und auch viel Krankheiten, viel eine Nichte, die Selbstmord gemacht hat. Es ist nicht leicht mit meiner Familie. Das klingt komisch, das ist etwas, das ich nicht in meinen Shows immer sprechen. Aber es gibt immer einen Grund, warum man nicht dort wohnt. Da war ein Grund, warum ich möchte weggehen. Ich liebe meine Familie, aber wir können nie zusammenleben. Das ist, ich bin eine Besucherin.
Und es gibt auch die Liste 15 Dinge, die du an Amerika natürlich auch magst. Ja.
Ja.
Die Freundlichkeit, haben wir schon drüber gesprochen, hast du eben gesagt. Die Oscars.
Oh, I love the Oscars. The Oscars, wir haben keinen Adeligen da. Wir haben kein Königin oder König. Aber für uns natürlich Hollywood. In Amerika mit meinen Freunden, wir haben immer eine große Party gemacht und alle haben sich fein gemacht. Und auch wenn wir kein Geld gehabt hat, haben wir immer ein kleines Wetter gemacht. Wer mag das? Und jemand gewinnt etwas am Ende, irgendwas. Das Beste an Hollywood ist Unterhaltung, aber es hat Kopf. Es ist intelligente Unterhaltung. Nicht alle Hollywood-Filme, aber es gibt die Filme, die ich liebe. Und das ist egal, ob das E.T. von Steven Spielberg ist oder etwas wie Traffic oder von Steven Soderbergh oder, ich weiß nicht, Some Like It Heiß, manche mögen es heiß, von Billy Wilder. Etwas wie Aaron Brockovich ist einer meiner Lieblingsfilme, weil ich finde, es
mit
ist
Julia
echt,
Roberts?
Mit Julia Roberts, es ist eine echte Geschichte, wahre Geschichte. Es ist über harte Themen, Umweltverschmutzung und so weiter. Aber es ist eine Heldin, es ist so menschlich gespielt und so wunderbar. Und diese Momente von Entertainment, das ist, was mich durch meine ganze Kindheit geprägt hat. Es ist egal, ob ich die Supremes im Fernsehen gesehen habe, als ich 4 oder 5 Jahre alt war, oder Filme wie Erin Brockovich oder Funny Girl mit Barbara Streisand, die mich wirklich geprägt hat und hat gedacht, okay, was will ich? Ich will die Leute dieses Gefühl geben, dass, weißt du was, ich bin jemand besonders. Und weißt du, dieses Leben ist etwas besonders. So let's go. Mag das. Einfach, dass man gibt die anderen Menschen ein bisschen Mut, weiterzumachen.
Gibt es etwas an dir, wo dann vielleicht Familie, Freunde in den USA sagen, oh, das ist aber jetzt schon richtig deutsch?
Ich glaube, dass sie Dinge planen. Ich sage zu meinem Bruder oder meiner Schwester, ich komme an um 14 Uhr. Wo sollten wir uns treffen? You're so Deutsch, just get here and then we'll talk about it. Ich denke, ich komme aus Deutschland. Ich fliege zu dir. Sag mir, wo wir uns treffen, jetzt. Ist das zu viel verlangt? Bin ich zu Deutsch geworden? Denn für den bin ich doch zu Deutsch geworden. Just call me when you get here.
Ein amerikanisch-deutscher Vormittag mit SWR1 Rheinland-Pfalz Leute und Gail Tafts. Für die US-Wahl machen wir die Nacht von Dienstag auf Mittwoch hier durch mit unserer Sondersendung. Du machst die Nacht auch durch als Expertin in der Sondersendung im Ersten. Diesmal ist es das Rennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Es ist extrem knapp. Ganz anders 2016. Damals war es das Rennen zwischen Hillary Clinton und Donald Trump. Da schien alles klar zu sein für Hillary Clinton, war aber nicht. Du hast damals auch ganz offiziell eine Wahlnacht mitgemacht und du hast dich danach bei Deutschland entschuldigt und nur noch geweint.
Ich weine immer noch. Ich habe wirklich, ich habe ein körperliches Gefühl. Ich war in einer Wahlparty bei Bertelsmann, wo es war auch von der amerikanischen Botschaft gesponsert. Und ich war da, viele Amerikaner, so deutsche Amerikaner. Wir zelebrieren die deutsch-amerikanische Freundschaft. Da war Donuts, da war Miller-Bier, da war so, es war so, yay! Und the Cupcakes. Und dann, als es später wird und dann die erste Ergebnisse aus Pennsylvania und dann Ohio. Und dann war Michigan. Und ich habe einfach das Gefühl, als Michigan reinkam und es war klar, dass Trump gewinnen wird. Als ob jemand die Boden unter mir weggenommen hat. So, ich habe wirklich das, ich habe gedacht kurz, dass ich werde ohnmächtig. Es könnte sein, dass ich habe zu viele Dunkin' Donuts und es war zu spät. Aber ich habe das wirklich nie und nimmer. Ich habe auch das Gefühl gehabt mit dem Brexit. Ich habe gedacht, ich bin ins Bett gegangen, es wird nie passieren. Nächsten Morgen habe ich das Radio angemacht, habe gesagt, das gibt doch nicht. Und dann mit Hillary auch. Und ich denke, okay, dieses Mal sage ich nichts, weil ich möchte nicht wieder zu optimistisch sein. Aber ich gebe meine Hoffnung nicht auf. Ich gebe meine Hoffnung und meinen Glaube in meinen Landesbrüdern und Schwestern. Ich glaube, sagen wir, es ist 50-50. Okay, vielleicht werden wir positiv überrascht und die, besonders die Frauen in Amerika kommen nach Hause und sagen, nee, nicht so, my friends. Was ich hoffe natürlich ist, dass es alles friedvoll bleibt, weil ich glaube, Dienstag weiß ich nicht, ob alles klar wird.
Ja, es ist ja auch so schwierig mit den Prognosen, mit den Wahlprognosen in den USA, ja.
You know, that's another thing I love about Deutschland. Jörg Schönenborn, weil er kommt um 18 Uhr, wir haben die Prognose, es ist so. Es ist, ich muss das nicht mögen, aber ich weiß, so ist das. Und vielleicht das wechselt ein bisschen, so die 22 Uhr Nachrichten, ist das ein bisschen anders, aber wir wissen ungefähr, wo der Schiff fährt. Ne? Weil Jörg Schönenborn sagt mir das. Aber in Amerika, das ist echt, ich glaube, jetzt bin ich schon, ich kriege schon Kopfschmerz.
Und es ist ja dann auch echt ein Krimi, oder? Man guckt so von Ost nach West und kriegt einen Staat nach dem anderen.
Ja. Stell man das vor, wenn wir hier die United States of Europe haben wird, und wann man denkt, was machen die in Ungarn? Oh nee. Aber dann man sieht, hey, guck mal, Holland, ja doch. Oder Polen, wer hat gedacht? Ne? So, und es ist ein bisschen das Gefühl, dass wir haben das alles auf ein Abend. Und dann wir müssen gucken, weil nach diesem 6. Januar, dieser Coup, dass er probiert, diese horrible attack.
Aufs Kapitol,
aufs Kapitol damals. Wir haben das schon gesehen, das war so schockierend dann. Jetzt bin ich leider nicht schockiert, aber ich hoffe einfach, dass es friedvoll und irgendwie menschlich bleibt. Wie gesagt, ich gebe meine Hoffnung nicht auf und auf die andere Seite bin ich auch sehr froh, hier in Deutschland zu sein. Und ich hoffe, dass wir alle realisieren, you know, wir sagen wirklich diese Frage mit der Glas, ist der Glas halb voll oder halb leer? Es ist hier ich sitze hier, ich habe ein echtes Glas. Und der Glas ist voll. Ich glaube, in Amerika müssen wir das auch denken. Wir haben Freiheit. Wir haben das Recht zu wählen. Wir leben in einer Demokratie. Was für ein Geschenk ist das? Wir leben in Frieden. Meine Schwester ist ein alter Hippie. Und ich habe viel von ihr gelernt. Und ich glaube, ein Teil von mir ist ein alter Hippie, wo ich denke, hey, you know, it's John Lennon. It's give peace a chance, everybody.
Gail Tufts, Entertainerin. In der Heimat USA wird gewählt und in ihrem Zuhause in Deutschland wird gezittert und gehofft, dass das Orange Monster, wie du es nennst, nicht wieder ins Weiße Haus zieht. Danke, dass du heute mit uns gesprochen hast.
Vielen, vielen Dank dafür. Thank you, everybody.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.